Guten Abend. Ich freue mich, dass auch dieser Abend gekommen ist, wo wir hoffentlich zu einem guten Ergebnis kommen, wo ich hoffe auch praktisch ist, dass wir wissen, wie wir es umsetzen sollen. Sie wissen, die Theorie ist ja, wie sie ist. Aber dann das in die Praxis umzusetzen, das ist dann wiederum etwas anders und manchmal scheint es schwieriger zu sein, als es aussieht. So, das Problem, das wir Menschen haben, ist, dass wir in einer Zeit der Krise eine Reaktion zutage bringen, die uns schadet. Und ich muss wissen, was schadet mir an der Reaktion auf die Krise. Weil ich muss wissen, dass die menschliche Struktur, die Art, wie der Mensch gemacht ist, gesetzlich festgelegt ist und es nicht möglich ist, außer durch diese Erfüllung dieser Gesetzmäßigkeit richtig zu funktionieren. Deshalb muss ich wissen, was ist falsch an meiner Reaktion in der Krise. Und ich habe angedeutet gestern Abend und auch den Abend davor, dass was grundsätzlich falsch ist an der Reaktion auf die Krise, ist die Gewalt. Das heißt, die Not, die mein Körper hat, ist vom Geist Liebe zu bekommen. Und wir wissen alle, ohne dass wir in eine Schule gehen müssen, dass deshalb, wie viel Gewalt ist in der Liebe? Keine. Ja, wir alle lehnen Liebe und Gewalt ab. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier erzählt habe, eine Patientin hatte sich in einen Schamanen verliebt. Und Schamane sind Menschen, die reden die ganze Zeit von der, von was reden Schamanen? Von der Liebe. Sie meinen, sie sind die Erleuchteten und die Liebe ist das, was ihr Leben jetzt steuert. Und sie war natürlich begeistert. Ist jemand unbegeistert von der Liebe? Aber eines Tages schlägt sie der Schamane. Und da wird man ja wach, oder? Spätestens, wenn man Prügel kriegt von dem, der sagt, er ist Liebe. Glaube ich, ist irgendwo ein Problem. So, wir alle wissen, Gewalt ist in der Liebe nicht. Es gibt keinen Zwang dafür. Also, wie mache ich jetzt in der Zeit der Krise gewaltfrei bleiben? Wenn jemand mir meine Gerechtigkeit wegnimmt, wenn jemand gegen mich geht, wenn jemand meine Privatsphäre verletzt, indem er, was weiß ich, in meinen Schrank was tut oder in meinen Hof oder in irgendeine Art und Weise oder wenn jemand ihnen die Post aufmacht und sie liest. Ja, was auch immer es gibt Krisen, jemand tut etwas, was nicht richtig ist. Oder ich verliere meine Tochter oder meine Partnerin oder meine Frau oder Mann ist nicht der, der sein soll und macht mich nicht glücklich. Wie gehe ich damit um, dass nicht ich der Krank werde, der Kranke bin? Weil in der Regel ist der Geschädigte das Opfer, der krank ist. Ja? Wenn Sie Paare haben, was denken Sie, wer wird mehr krank, der den anderen verlässt? Oder der verlassen ist. immer der verlassen ist. Und ich habe dann Patienten, die manchmal mehrere Beziehungen hatten und in jeder Beziehung wurden sie verlassen. Wer ist krank? Natürlich der, der verlassen wurde, der Patient ist krank. Er kann es nicht verstehen, wieso lässt mich jemand alleine? Aber wo liegt der Fehler? Dass ich verlassen wurde? Natürlich nicht. Es liegt in meiner Reaktion. Was würde der Verlassene gerne tun? Er würde den anderen zwingen, zu bleiben. Ist es gut, dass er es nicht kann? Ich denke, es ist gut, dass er es nicht kann. Jeder sollte frei sein, zu gehen und zu kommen, wann er will. So, und jetzt kommen wir zu unserer Not. Wir haben unsere Bedürfnisse, die können wir nicht abwählen. Die Geistesbedürfnisse, viele an der Zahl. Und die Frage ist, wie wird das geistige Bedürfnis erfüllt, das ich brauche und vor allen Dingen, das mein Körper braucht. Wir haben ja gesehen, dass das Bedürfnis des Geistes auch gleichzeitig ein Bedürfnis des Körpers ist, weil der Geist durch sein Denken dem Körper die Hauptkraft gibt, nämlich den elektrischen Strom, die Bewegung, all das gibt der Geist. Und der muss also in seinem Denken den Körper füttern. Und denkt er nicht körpergerecht, dann wird hier nicht der richtige Strom produziert und der Körper wird geschädigt. So, das ist der physiologische Prozess, den wir verstehen müssen. Und deshalb ist die Frage, wie wird mein Körper gefüttert mit Gerechtigkeit? Das heißt, wird er durch andere gefüttert oder durch mich? Weil unsere Krankheit ist ja eine körperliche, nicht eine geistige. Sie kann natürlich den Geist betreffen, ich kann Depression bekommen, aber eine Depression ist eine körperliche Krankheit, keine geistige Krankheit. So, der Körper reagiert auf das, was der Geist ihm gibt, mit einer Minderproduktion gewisser Hormone und dann habe ich das schlechte Gefühl und die Mutlosigkeit und was auch immer da kommt, Müdigkeit und so weiter. So, wie wird das Bedürfnis gestellt? Durch andere oder durch mich? So, das war die Hausaufgabe, oder? Wer wagt sich, hier auszufüllen? Der Junge? Seht ihr? Die Jungen sind mutig. Durch mich. Wer wäre für durch mich? Okay, aber nicht alle. Wer ist durch andere? Okay, ja. So, da ist unsere große Not. Auch die, die sagen durch mich, vergessen etwas oder übersehen etwas. Und das ist wie? Wirklich durch mich alleine? Weil Gerechtigkeit kann ich auf zwei Arten haben. Entweder durch Bekommen ja, das ist wessen Tat? Der anderen, ja. Oder durch Gerechtigkeit tun, das heißt, ich gebe Gerechtigkeit, ich handle gerecht. Das wäre die Erfüllung durch mich. Freiheit kann ich was? Wann bin ich unfrei? Ja, und wie zeigt sich meine Abhängigkeit von anderen? Dass ich nicht mehr, kann jemand über mich bestimmen, dass ich nicht mehr tun lassen kann, was ich will? Und der Chef kann es auch nicht. Ich gehe ja nur in den Kompromiss, weil er mich bezahlt. Oder weil ich denke, wenn ich, ja, wann zeige ich, wann mache ich mich unfrei? Das ist eine schwere Sache. Wenn? Ja, und wie zeigt sich das, mich abhängig machen von der Reaktion des anderen? Ja, aber vielleicht tue ich es, weil ich es will, weil ich denke, das hilft mir. Nein, nein. Freiheit. Wann habe ich sie?
Du hast noch ein Beispiel gefragt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Job nicht mehr länger ausführen kann, weil ich ein schlechtes Gewissen habe wegen etwas, was ich da tue. Wir sagen zum Beispiel, in der Pharmaindustrie arbeite ich und ich bekomme plötzlich ein schlechtes Gewissen. Und ich gehe hin zu meinem Chef und er sagt aber gut, wenn Sie das nicht mehr machen wollen, dann muss ich Sie kündigen. Und dann habe ich aber Angst, dass ich mein Haus nicht mehr bezahlen kann. Also da ist diese Unfreiheit.
Ja. So ist es. Aber wir kommen ein bisschen eher zum Punkt, wo es darum geht. Sicherlich haben wir auch eine Lösung dafür. Es gibt ja viele Jobs, nicht? Wenn ich wirklich. Aber welches ist die häufigste Form, wie der Mensch seine Unfreiheit zeigt? Bitte schön. Ja, sag. Einzuschränken, genauso ist es. In dem Moment, wo ich dem anderen etwas vorschreibe, mache ich mich unfrei. Weil ich habe Angst, dass was der andere tut, könnte mir schaden. Und so setze ich Grenzen. Ich bin keiner, der Vertreter ist, der sagt, Grenzen setzen führt zu Erfolg. Ich bin der Meinung, grenzenlose Freiheit führt zum Erfolg. Weil die Art und Weise unserer Bauart so gemacht ist, dass eh niemand beherrscht wird oder beherrscht werden kann, es sei denn, er unterstellt sich. Unser Geist kann nicht eingeschränkt werden. Es sei denn, er betrügt sich und denkt, er kann es. Und er ist dann in dem Betrug, wenn er sagt, damit ich Freiheit bin, muss ich an dem anderen was verändern. Und das sind Dinge, die sind Kleinigkeiten in unserem Leben, wo wir zeigen letztendlich, wo wir dem anderen die Freiheit einschränken. Und ihr kennt das Beispiel aus den anderen Vorträgen. Die Liebe meiner Frau zeigt sich, indem sie mich füttert. Das heißt, sie tut mir mit aller Liebe den Teller immer voll. Ja? Und ich kann mich darauf verlassen, ob sie todmüde ist oder nicht. Meistens ist sie da, wenn ich am Tisch bin. Weil sie möchte sicherstellen, dass meine Nahrung gewährleistet ist und dass ich genug kriege. Ist das nicht lieb? Und diese Liebe ist zwar gut, aber wenn man merkt, man muss zu viel essen, damit man die Liebe befriedigt, ja, dann will man dem anderen sagen, tu mir nicht mehr so viel auf den Teller. Und ich habe versucht, Jahre zurück, meiner Frau zu sagen, es wäre besser, sie tut es nur dorthin und ich nehme mir selbst. Aber ihre Liebe drängt sie, mir den Teller zu tun. Ja? Und das habe ich verstanden, das ist liebevoll, das ist ihre Art der Liebe. Nun würde ich sie stoppen dabei, was würde ich tun? Nicht nur ärgern, aber kann man jemanden, der liebt, stoppen? Versuchen Sie es mal. Es geht nicht gut. So, deshalb ist es entscheidend, dass man die Liebe des anderen sieht und sagt, aha, ist ja kein Problem, dass sie mir tut. Muss ich alles essen? Nein. So, ich kann genauso liebevoll sagen, mein Magen ist schon voll. Aber wenn ich jetzt versuchen würde, sie einzuschränken, zu sagen, du darfst mir nichts mehr tun auf dem Teller, wie ich essen kann, was ich auch versucht habe, hat mir nichts geholfen, hat meine Freiheit enorm eingeschränkt. Weil ich versucht habe, ihre Freiheit einzuschränken. So merkt es, Freiheit habe ich, wenn ich niemandem die Freiheit nehme. Das heißt, wenn ich freigebe, dem anderen zu tun, was er will. Weil es ist sein gutes Recht. Meine Frau hat das Recht, mir zu tun auf dem Teller, wie viel ihre Liebe es erlaubt. Darf sie? Ja. Und ich darf so viel essen aus Liebe, wie viel mein Magen zulässt. Und so sind wir beide glücklich, oder? Nun, warum nicht immer? Ich schon. Und wenn sie fröhlich ist, dass ich so viel gegessen habe, wie viel ich gegessen habe und gegessen konnte, dann ist doch alles wunderbar. Sie hat Freude. Ich bin dankbar, dass mir jemand das Essen tut, dass jemand mich so umsorgt. So, warum soll ich klagen? Muss ich? Nein. So, in unserem Leben muss ich Freiheit geben. Wie viel Prozent? 100%. Wie viel Freiheit muss ich bekommen? 0. Weil ich bin so oder so frei. Es ist ein Irrtum, wenn ich denke, ich bin nicht frei. Es ist nur ein Irrtum meines Geistes. Und ich bin nur dann nicht frei, wenn ich denke, ich muss dem anderen auf den Gefallen tun, damit er mir auch einen Gefallen tut. Ja, das ist die Abhängigkeit. So, Harmonie. Brauchen wir Harmonie? Ja, sind wir gewohnt, im Streit zu leben? Nein. Wie wird es befriedigt? Indem ich harmonisch bin, das heißt, ich bin harmonisch, das könnte man sagen, friedlich, ja? Mögen Sie friedliche Menschen? Also ich finde das angenehm. Ja? So, das heißt, wenn ich friedlich bin, dann füttere ich meinen Körper mit Harmonie. Aber wenn ich es bekommen will, das heißt, wenn ich meine Umwelt dazu bringen will, dass es mir gibt, dann bin ich natürlich in völliger Abhängigkeit, aber auch Gebundenheit. Sicherheit. Wodurch habe ich Sicherheit? Ja? Ja, er sagt durch Jesus, sicherlich. Aber da kommen wir vielleicht noch hin später. Wodurch habe ich Sicherheit? Durch das, dass mir jemand die Sicherheit gibt, oder dadurch, dass ich vertraue. Wie wird es erreicht? Und ich denke, Hoffnung und Vertrauen ist die Art und Weise, ich muss natürlich wissen, in was, ja, da kommen wir noch hin, gibt mir die Sicherheit. Während ich erwarte, dass mir jemand Sicherheit gibt im Bekommen, auch das Geld gibt keine Sicherheit. Okay? Auch die materiellen Dinge können uns nicht die Sicherheit geben. Wir haben sie nur, wenn wir vertrauen. Und der Junge hat gar nicht so Unrecht, wenn wir Gott vertrauen. Vertrauen ist meine Tätigkeit. Erwarten ist, dass ich denke, jemand anders muss es für mich tun. Aber könnte ein bisschen trickreich sein. Aber kommen wir zum Verständnis. Das ist eines der Bedürfnisse, die ich liebe. Brauchen wir Verständnis? Okay. Wie befriedigen wir es? Wie befriedige ich mein Verständnis? Indem ich vom anderen erwarte, verstanden zu werden. Oder indem ich verstehe. Wie wird es befriedigt? Das heißt, ich verstehe den anderen. Stellen Sie sich vor, zwei Menschen kommen zusammen und jeder hat das Ziel, den anderen zu verstehen. Stellen Sie sich vor, zwei heiraten. Und jeder weiß, er befriedigt dann sein Bedürfnis nach Verständnis, wenn er den anderen versteht und kennt. Wie würde die Beziehung sein, wenn beide das täten? Ja? Warum? Himmlisch, sagt jemand. Warum? Warum wäre sie himmlisch? Weil jeder würde sich ja auf was richten, auf was er braucht, im Sinne dessen, ich muss verstanden werden oder ich will den anderen verstehen. Schauen Sie, die ganzen Missverständnisse zwischen Mann und Frau gäbe es nicht, wenn jeder in die Beziehung ging und sagt, ich will den anderen verstehen. Ich will doch herausfinden, wie er tickt. Dann wäre, wie viele Konflikte werden vorprogrammiert? Null Konflikte. Wäre das nicht einfach? Ich hätte keinen Konflikt, dass ich verstanden werde, wenn ich verstehen will. Aber das Problem ist, die Menschen kommen in eine Beziehung, ja, miteinander, sie sprechen miteinander, nicht um den anderen zu verstehen, unbedingt, das mag vielleicht ein Therapeut tun oder wer auch immer auf der professionellen Ebene, aber man kommt nicht zusammen, um zu verstehen, sondern um verstanden zu werden. Und so nehmen wir den anderen und schütteln ihn, sagen, verstehst du mich denn nicht? Und damit sind wir natürlich sehr verständnisvoll, nicht? Das ist der Betrug, den der Mensch in seinem Geiste hat. Glauben Sie mir, die drei Viertel aller Beziehungskonflikte würden damit beendet werden, würde ich sagen, ich bin da, dich zu verstehen. Du musst mich nicht verstehen. Alles klar. Ich will nur dich verstehen, das genügt. Wäre es nicht gut?
Aber wo bleibt denn da mein Ego?
Ja. Ja, wo bleibt das Ego? Das Ego verführt mich in die falsche Richtung, aber da kommen wir noch hin. Pünktlichkeit, dürfen andere unpünktlich sein? Ja oder nein? Pünktlichkeit, ich muss pünktlich sein. Pünktlich sein, okay? Der andere darf. Schauen Sie, das ist wirklich ein Problem. Nicht nur das andere tun, aber stellen Sie sich vor, Sie sind pünktlich am Flughafen, Sie sitzen im Flugzeug und dann sagt er, naja, wir haben irgendwo wegen Nebel oder was auch immer, wir müssen jetzt noch eine halbe Stunde im Flugzeug sitzen, bis wir die Maschine starten können. Glauben Sie, das kitzelt ein bisschen an den Nerven? Ja, dass man sagt, hier jetzt, oder sage ich, na wunderbar, halbe Stunde mehr Zeit zum Lesen, zum Schlafen, ja, ist ein guter Ort im Flugzeug zu schlafen, ich nutze das häufig. Wo, ja, aber wir Menschen, und ich sage Ihnen, Pünktlichkeit kann uns viel Krankheit kosten, zumindest gelegentliche. Wenn wir von dem anderen abhängig uns machen, von seiner Pünktlichkeit oder Unpünktlichkeit. Weil wir können den anderen, wie viel können wir den anderen pünktlich machen? Schauen Sie, wir fangen ja auch hier nicht immer pünktlich an. Aber wir versuchen es. Ja? Also besser wie anderswo. Aber es gibt gewisse Kulturen, wo grundsätzlich der Mensch unpünktlich ist. Du sagst eine Uhrzeit und bei der Uhrzeit fangen erst die Ersten an zu kommen. Wenn du dann pünktlich anfangen würdest, wäre der Saal leer oder halb leer oder der füllt sich dann erst in der nächsten Viertelstunde. Ja? Und dann kannst du, dann sagst du, naja, wir warten jetzt nicht, weil wir können ja warten, aber ich sage Ihnen, ich war ein Mensch und ich neige zur Unpünktlichkeit. Ja, das sieht man mir gar nicht so an. Aber ich habe manchmal zu kämpfen. Zum Glück in den letzten Jahren, seitdem ich mit Gott so gehe, bringt er mir Pünktlichkeit bei, weil er sagt, okay, andere dürfen verspäten, aber du nicht. Weil du gibst dein Wort und das Wort muss stehen. Was auch immer passiert, du bist pünktlich. Verzichtest auf Essen, verzichtest auf Schlaf, aber pünktlich musst du sein. Ich sage es Ihnen, wenn es nicht eine Gewohnheit von Kind auf ist, was man ja beibringen kann, dann ist das, wenn man dann älter wird, nicht das Leichteste. Ja? Und dann vor allen Dingen, wenn man es erwartet, dass andere pünktlich sind. Ja? Also es gibt viele Streitereien aus Unpünktlichkeit, weil man sich ja nicht ernst genommen sieht, weil man wiederum fixiert ist aufs, ich sage jetzt mal generell, Bekommen. So, Sie sehen ein Muster. Und dieses Muster zieht sich durch alle unsere geistigen Bedürfnisse hindurch, in dem Sinne, dass dass unser Stolz und unser Egoismus da ist, um zu fordern. Ja, wir brauchen zwei Dinge und das möchte ich ganz klar festhalten. Wir brauchen einmal, dass unser Körper gefüttert wird. Das heißt, ich brauche für mich die Bedürfnisse befriedigt. Aber es ist auch ein Bedürfnis für uns, dass wir eine heile Welt um uns haben. Hier brauche ich auch eine gerechte Welt, eine freundliche Welt. Ja? Ich brauche das, so werde ich befriedigt durch mein Handeln. Aber wir sollten nicht denken, dass es auch nicht wichtig wäre, um sich herum eine heile Welt zu haben. Ja? Es muss beides sein. Ich befriedige zwar nur durch meine eigenen Taten meine Sache, aber ich habe auch das Bedürfnis, dass um mich herum alles in Ordnung ist. Es ist nicht in dem Sinne ein Bedürfnis, aber es macht alles viel, viel leichter, oder nicht? Deshalb, schauen Sie, würde jeder Mensch auf dieser Welt verstehen, dass Gerechtigkeit ist das, was ich tue, würde jeder auch Gerechtigkeit bekommen? Ja oder nein? Ja. Wenn alle Menschen gerecht handeln würden, dann hätten wir eine gerechte, heile Welt. Aber ist sie erreichbar, indem ich warte, es zu bekommen? Nie. Aber genau das ist unser Problem. Wir haben die Sichtweise in unserem Herzen, in unserem Inneren, die ist umgekehrt, wie sie sein soll. Würden wir alle 100% Freiheit geben, wie viel Freiheit würden wir bekommen? Wie wäre die Welt? Ja, sie wäre frei. Genau dasselbe, die Harmonie. Aber der Weg geht nur von hier in die Richtung. Die heile Welt kann nur dann entstehen, wenn alle Menschen verstanden haben, wie es funktioniert. Und wir können natürlich unsere heile Welt in gewisser Weise, zumindest um uns herum, so gestalten, indem wir das tun, hoffen, dass wenn andere sehen, wie wir es tun, sie es vielleicht auch erkennen, dass das der richtige Weg ist. Und schon wird es etwas besser auch in der Umwelt. Aber wenn jeder, und ich sage Ihnen, wir alle sind fehlgepolt von unserer Geburt an. Von unserer Geburt an sind wir alle durch den Stolz und den Egoismus dazu verpflichtet, ja, so gezwungen, wenn ich so will, dass wir uns fixieren auf was andere tun und nicht uns festsetzen auf das, was ich zu tun habe. Andere sind immer im Fokus, aber nicht, weil ich sie gern habe, sondern weil ich möchte, dass sie mich gern haben, dass sie mir das Bedürfnis befriedigen. Das wird nie so sein mit dieser Motivation in meinem Unterbewusstsein. Wir alle sind hier völlig in der Not. Und das Ding hier produziert uns alle unsere Schwierigkeiten. Nicht, dass wir das Bedürfnis haben. Nein, das Bedürfnis steht fest, ist unabwendbar. Aber dass ich es will, forcieren, dass andere mir es geben. Ich sage Ihnen, ich kann es nicht häufig genug betonen, und weil ich habe es in jedem Patienten gesehen, dass hier die Not ist. Ich kann nicht aus einer Motivation von Stolz und Egoismus Freiheit geben, 100%. Ich kann nicht Verständnis geben, 100%, wenn es um mich geht. Ja, ich kann es nicht. So, ich brauche also eine Motivation der Liebe, die mich fähig macht, das, was ich tue, zu bewerten und nicht das, was die anderen tun. Schauen Sie, warum wird ein Mensch verführt? Wir haben ja die Abtreibung angesprochen. Warum wird ein Mensch verführt, wenn er in einer schwierigen Situation ist, diese Schwierigkeit mit etwas zu beheben, was ihn dann wirklich fertig machen wird? Warum wird ein Mensch verführt, sich zu rächen? Und dann landet er im Gefängnis. Warum wird ein Mensch verführt, etwas in seinem Leben zu tun, das er anschließend bereut? Und wenn er es nicht bereut, zumindest erkennt er es an seiner Krankheit, an seinem Hörsturz, an seinen Sachen, dass irgendwo sein Geist gewalttätig und schlimm ist gegenüber seinem eigenen Körper. Wie kommt der Mensch daraus? Und wir alle haben eine Vergangenheit. Haben wir? Wir alle haben eine Vergangenheit, in der wir Dinge getan haben, die uns leid tun. Haben wir? Weil schauen Sie, wir haben eingebaut in unser Leben ein Gewissen. Ja? Und wenn wir es auch abstumpfen, weil das ja eingebaut ist, wir können es abstumpfen, den Körper können wir mit einem abgestumpften Gewissen nicht betrügen. Wir mögen zwar sagen, ja, das geht mich nicht mehr an, ich habe das zwar getan, aber ich rechtfertige mich irgendwo, warum ich es getan habe, aber, und ich versuche es auf die Seite zu legen, und es mag sein, es kommt mir im Bewusstsein nicht mehr hoch, es sei denn, jemand drückt genau den Knopf und dann ist es wieder da. Aber der Körper, den kann ich nicht betrügen. Wenn ich in der Situation bin, dass ich etwas getan habe oder dass mir etwas angetan wurde, wie erledige ich meine Vergangenheit? Weil die Krise, wir leiden an Krisen der Vergangenheit, die wir meinen bewältigt zu haben, aber nicht körpergerecht. Die dann plötzlich unseren Körper krank machen und wir wissen nicht, wieso. Das Ereignis liegt schon lange Jahre zurück, aber es ist nicht behoben. Es bleibt ein persönlicher Verlust. Und solange jemand einen persönlichen Verlust erlitten hat und dessen überzeugt ist, dass es einer ist, kann sein Körper nicht richtig funktionieren. Er wird irgendwo eine Dysfunktion aufzeigen. Ich brauche also zwei Dinge. Ich brauche, dass ich eine Vergangenheit habe, die Gewissensbisse frei ist für das, was ich getan habe, aber auch frei ist für das, was mir andere angetan haben. Wissen Sie, es ist eine doppelte Belastung. Wenn das ich bin und ich habe eine gewisse Zeit gelebt und ich merke in meinem Körper gewisse Krankheiten, gewisse Symptome und ich habe ja auch Dinge erfahren und ihr kennt ja manche von Ihnen meine Geschichte von meiner Kindheit auf und wir alle bringen ja eine Geschichte mit und jetzt ist die Frage, mir wurde was angetan, ich habe anderen was angetan, wie kann ich aus dem, was man mir angetan hat, wirklich frei sein? Wie kann aus einem Leben, das ich sage, so viel Schaden erlitten hat, ein freies Leben werden? Menschen gehen und machen eine Psychotherapie. Und man versucht, die Vergangenheit, so sagt man, aufzuarbeiten. Aber was meistens passiert, der Mensch wird noch kränker. Weil die Aufarbeitung führt dazu, dass diese Verluste hier wieder aktiv werden. Sie machen schon ihren Schaden über die Zeit, aber jetzt sind sie noch intensiver. Das heißt, mir ist klar geworden anhand des Körpers, dass Aufarbeiten nicht eine kluge Sache ist. Weil sie dem Körper nicht heilt. Auch wenn sie die Emotionen oder die Gefühle irgendwo befriedigt. Wenn jetzt jemand geht und sagt, ah, sie sind krank, weil sie im Mutterleib, hat die Mutter, wer weiß was, gedacht. Oder sie sind krank, weil ihre Mutter sie nie geliebt hat. Oder der Vater hat sie zu stark verprügelt. Oder, ja, das sind ja alles erwachsene Menschen. In dem Moment, wo ich das so sehe und denke, muss ich ja in Selbstmitleid verfallen. Weil ich bin Opfer. Und ich sage Ihnen, Gift, schlimmeres Gift wie Selbstmitleid, gibt es für den Körper nicht. Ja? Aber es ist so verborgen, verstehen Sie, wenn wir denken, wir sind überlastet, ist es Selbstmitleid. Wenn wir zornig werden über den anderen, um ihm die Freiheit einzuschränken, ist es Selbstmitleid, weil wir das einfach nicht ertragen können. Ja? Es tut mir leid um mich selbst. Und es ist so verborgen, wenn ich dann meinem Patienten versuche zu sagen, sie sind ihm selbst, dann sage ich doch nicht. Weil sie sehen es nicht. Aber jeder Mensch ist in der Opferrolle und in der Opferrolle musst du dich bemitleiden. Es ist gar keine andere Lösung da. Und so muss ich verstehen, okay, ich bin geschädigt worden in der Vergangenheit. Physisch, sagen wir mal, und geistig. Ich habe geschädigt. Wie komme ich dazu, dass meine Schädigung nicht mehr existiert? Das heißt, dass sie meinen Körper nicht mehr krank macht. Ob jetzt diese Frau, wir haben ja gesehen in dem Beispiel, sie kriegt nach 20 Jahren ihren Brustkrebs, weil sie die Abtreibung ihrer Zwillinge nicht verarbeitet. Wie will man das verarbeiten? Wie will man diese Not, die dann anschließend erst wirklich stark wird, verarbeiten? Und glauben Sie mir, es ist nicht ein Einzelfall. Der Frau ist es gegeben, Mutter zu sein. Und jetzt tut sie etwas, das schädigt fast jeden. Fast jeden, der das tut. Es bleibt irgendwo eine Lücke da schon. Der Verlust, die Fehlgeburt macht manchen große Schwierigkeiten. Aber dann, wenn sie auch noch entschieden haben, es zu tun. So, wie will ich das loshaben? Oder wie will ich dazu kommen, dass jemand hat mir wehgetan, er hat mich sexuell missbraucht. Wie will ich dazu kommen, dass ich diesen Missbrauch nicht mehr als eine Last mit mir rumtrage? Wie soll ich das tun? Wie viel soll ich aufarbeiten? Ich kann, nun, was heißt loslassen? Wenn ich jetzt ein Mensch bin, der in der Hauptsache seines Geistes Gerechtigkeit im Mittelpunkt hat. Und das ist eine Ungerechtigkeit, oder nicht? Dann kann der Mensch sich anstrengen, wie viel er will. Sein Gerechtigkeitssinn wird ihn kaputt machen. Nicht der Gerechtigkeitssinn an sich, sondern weil er sagt, das ist eine sehr ungerechte Sache, die sehr, sehr schlimm ist. Und so wird er sich dagegen stemmen ein Leben lang. Und es wird ihnen schlecht gehen. Deshalb würde ich das so versuchen zu erklären. Ich kenne nur eine Methode, die zählt, die einfach ist. Aber weil sie so einfach ist, manchmal zu einfach ist. Ich muss nämlich aus dem persönlichen Verlust, der mich in den Selbstmitleid bringt, und ich den immer erleide von dem, was andere getan haben, oder ich habe es getan und jetzt lastet mein Gewissen auf mir. Solange ich in diesem persönlichen Verlust bin, bewusst oder unbewusst, aber er wird mir ja bewusst, immer mal wieder, muss ich meinen Körper kaputt machen. Und ich muss im Selbstmitleid bleiben. Und ich muss klagen, was mir alles passiert ist. Und ich muss sagen, meine Vergangenheit war grausam und ich habe das und jenes. Ja, und der Mensch liebt es ja zu klagen, leider. Er weiß nicht, wie schlecht er sich tut. Aber er klagt doch nicht über gute Sachen. Habt ihr schon mal jemand geklagt, ich habe im Lotto gewonnen? Oder ich habe, es klagt keiner über etwas, was ein Gewinn ist. Aber man klagt immer über den persönlichen Verlust. Aber jeder, der klagt, hat das Ding nicht erledigt. Jeder, der klagt, ist in der schlimmsten Not. Deshalb muss der Patient aus diesem persönlichen Verlust herauskommen. Es darf nicht mehr persönlich sein. Ja, mir wurde wehgetan, ich habe abgetrieben, aber ich muss aus dem Verlust nur noch einen nicht persönlichen machen. Er darf mir nicht mehr gehören. Solange das mir gehört, kann ich nicht von der Sache frei werden. Ich kann machen die Therapien aller Therapien. Es ist ja hier drin. Und ich kann mich auch nicht betrügen, kann ich? Kann ich sagen, ich habe das nicht erlebt? Nein, ich habe das erlebt. Aber ich muss doch eine Lösung haben, weil wenn ich keine Lösung habe für die Vergangenheit, für das, was ich falsch getan habe oder was mir falsch getan hat, dann bin ich ja verdammt ein Leben lang zu leiden. Leiden. So, alles, was ich kenne und das funktioniert und es funktioniert in meinem Leben, und es kann im Leben eines jeden funktionieren, obwohl es sehr, sehr einfach ist. Aber ich kenne keinen anderen Weg. Es ist der Weg, ich muss das, was ich getan habe oder was man mir angetan hat, in einen unpersönlichen Bereich bringen. Dass es mir nicht schadet. Und dafür habe ich nur die Möglichkeit eines Austausches. Ich habe nur die Möglichkeit, es auszutauschen. Und hier kommt das in Frage, was an sich jeder, der Christ ist, hätte verstehen müssen. Nämlich, ich brauche für meine Vergangenheit eine saubere Weste. Und ich kann sie nur bekommen, wenn ich sie austausche mit einem anderen Leben. Und dieser Austauschplatz ist nur möglich am Kreuz. Ich gehe jetzt ein bisschen in die christliche Theologie, aber ich habe keine Wahl. Weil solange der Missbrauch mein bleibt, bin ich verpflichtet, mich zu zerstören. Solange ich jemandem was angetan habe, bin ich verpflichtet, meinem Gewissen zu leiden darunter, weil ich kann es zwar wegdrücken, aber den Körper kann ich nicht beheben. Der Körper wird es wissen und ich werde daran leiden. Deshalb kenne ich nur, und deshalb kam Gott auf diese Welt, um uns den Austausch zu gewährleisten, dass ich für mein verkorkstes Leben in der Vergangenheit ein völlig Sauberes bekomme im Austausch. Das heißt, wenn ich zum Kreuz komme, dann übertrage ich mein Leben, das bin ich, in das Leben Jesu. Und sein Leben kommt in meins. Die grünen Sachen sind immer für den Menschen, ja, und das andere ist für das Göttliche. So. Habe ich gestern jemanden umgebracht? Nicht, weil ich wollte, ich habe jemanden angeschrien, okay? Aber ich kann ja auch sagen, ich habe jemanden abgetrieben oder. Aber schon jemanden anschreien ist Gewalt. Und ist von der biblischen Moral schon des Gerichtes schuldig. Dann, und ich komme heute zum Kreuz. Und ich tausche mein gestriges Leben ein. Habe ich gestern noch jemanden umgebracht? Oder ist die Tat jetzt nicht mehr mein, sondern eines anderen? Bin ich gestern misshandelt worden? Und ich komme heute zum Kreuz und ich bekomme das Leben des Sohnes Gottes an meiner Stelle. Bin ich gestern noch missbraucht worden oder nicht? Verstehen Sie, das ist hier ein bisschen, nicht, dass es schwer ist zu verstehen, aber es ist manchmal zu einfach, oder? Ist es wirklich so, kann ich etwas tun, um in die Vergangenheit zu gehen, um etwas zu verändern? Kann ich das? Nein. Wenn ich also die Verluste der Vergangenheit nie verändern kann, bin ich verpflichtet, in meinem Leid zu bleiben. Ich bin so dankbar, dass ich eine saubere Weste habe für meine ganze Vergangenheit. Ich habe schlimme Sachen getan in meinem Leben, aber ich bin so dankbar, es gehört nicht mehr mir. Ich habe es ausgetauscht und bin dadurch frei. Ich kann das natürlich nur wo tun? Im Geiste. Ja? Ich kann das nur im Geiste tun, dass ich ein freier Mensch werde. Bedeutet das, dass ich jetzt jeden Tag jemanden umbringe und dann komme ich zum Kreuz und dann ist alles gut? Bedeutet es das? Natürlich nicht. Das ist das, was viele Christen glauben, sie könnten am Kreuz alle ihre Sünden immer wieder abladen, ganz egal, ob sie es irgendwann mal hätten lernen sollen, nicht mehr dasselbe zu tun. Wenn ich weiß, also ich habe einen Austausch gemacht, dann brauche ich für die Zukunft eine Kraft, die mich fähig macht, die auch in mir etwas verändert, dass ich jetzt wachse, bis die Liebe in mir völlig geworden ist. Ich brauche also eine Fähigkeit zu sehen, es hängt von mir ab, was ich tue. Aber bis ich dahin wachse, brauche ich natürlich für die Dinge, die ich noch nicht kenne, jeden Morgen das Kreuz, damit ich frei bin, weil man kann nicht nach vorne gehen mit einem beladenen Buckel und mit einer beladenen Rucksack. Und ich sage Ihnen, meine Patienten, ob sie Christen sind oder nicht Christen, ihre Krankheiten kommen aus ihrer Vergangenheit, aus Krisen, die nie erledigt worden sind im Sinne eines Austauschs. Sie bleiben die eigenen. Das ist ein Weg, der wirklich ein Geschenk ist. Weil ich kann in die Vergangenheit nicht mehr gehen. Aber ich muss auch etwas lernen im Alltag, damit ich nicht immer wieder in dieselbe Falle hineintappe und immer wieder dasselbe tue. So, in meinem Herzen ist Stolz und Egoismus. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Wir hatten dieses Jahr unsere 30. Hochzeitstag. Sie wissen, dass ich das erste Mal wieder zum Kreuz kam, vor etwa 10,5 Jahren, wo ich meine Vergangenheit sauber gekriegt habe. Aber vor allen Dingen kam ich ans Kreuz, weil ich einverstanden war, mich von meiner Frau nicht scheiden zu lassen. Ich war natürlich nach dem Kreuz, nachdem Gott mir die Vergangenheit sauber gemacht hat, das heißt, sie gehört nicht mehr mir und ich bekomme ein Geschenk umsonst, war ich natürlich nicht wirklich ein liebevoller Mann plötzlich. Ist man völlig liebevoll? Nein, man muss die Liebe erst lernen. Und ich bin am 30. Hochzeitstag dieses Jahr, am 29. Mai, und ich fahre in die Arbeit und ich bin am Überlegen, ich spreche mit Gott, denke, was soll ich meiner Frau geben zum Hochzeitstag? Sie wissen, brauchen Männer etwas für den Hochzeitstag? Ja oder nein? Nein, Männer brauchen nichts für den Hochzeitstag, aber eine Frau braucht es. Wisst ihr, auch das musste mich Gott lehren. Schauen Sie, ich habe eine Patientin in der Praxis, die leidet, weil sie ist in einer Wohnung und sie kann die Wohnung nicht lieben. Aber der Mann sagt, sie ist gut, sie ist einfach, sie ist sauber. Männer brauchen kein Nest, aber eine Frau braucht es. Sie muss sich wohlfühlen. Und da sind wir Männer nicht sensibel, dass wir den Unterschied sehen, dass wir sagen, okay, die Wohnung ist nicht gut. Dass er dann sagt, okay, wir machen sie entweder ganz schön, wie du sie willst, oder wir ziehen halt um, damit du dich wohlfühlst. Aber wenn die Wohnung gut ist, billig, zack, dann wird dort geblieben, weil das ist Männersache. Ja, so. Und ich war nicht so sensibel. Ich habe natürlich jedes Jahr meine Frau zum Hochzeitstag was gebracht, aber man will ja auch immer sparen. Und wo ist es am besten zu sparen? Man spart ja sonst nirgends. Und ich denke im Auto nach, denke, meine Frau liebt Rosen. Und natürlich, eine Rose ist nicht die billigste Blume. Und jetzt sind es 30 Jahre. So muss ich 30 Blumen, 30 Rosen. Und du kannst nicht zum Aldi gehen und 30 Rosen kaufen, die ganz spitz und dünn sind, und sagen, die sind jetzt zum Hochzeitstag. Geht das? Es geht nicht. Also denke ich nach, 30 Rosen, 120 Euro, so. Ja, weil du willst ja die großen kaufen, die 3-4 Euro kosten. Ja? Also vielleicht sind sie bei euch hier billiger, aber. Und so bin ich am Überlegen, was ist das beste Hochzeitsgeschenk, dass es halt nicht zu teuer wird. Und ich komme in die Praxis. Und ich habe die erste Patientin. Und es ist eine junge Frau, sie ist 24 Jahre alt. Und sie kann nicht mehr essen seit ein paar Tagen. Und es geht ihr sehr schlecht. Sie ist zerrüttet, depressiv. Sie ist eine gläubige Christin. Und sie erzählt mir ihre Geschichte und ich frage, ja, was ist los? Ich weiß, dass die Sache des Körpers, warum kann jemand nicht mehr essen? Wenn er in einer Not ist, warum ist er traurig? Und sie sagt mir, ja, sie ist seit 2 Jahren verheiratet und sie hat einen Mann, der geht nicht so nett mit ihr um. Und damit sie mir ein Beispiel erzählt von ihrem Leben, sagt sie, schauen Sie, es war von Anfang an so, in den Flitterwochen. sie kommen aus einem Land, da gibt es nicht viel Geld und sie konnten sich das nicht leisten. Aber sie hatten zur Hochzeit einige Geschenke gekriegt, die dann das möglich machten, dass sie doch in die Flitterwochen gehen konnten. Also sie hätten die Möglichkeit gehabt. Aber der Mann sagt, oh, das kostet viel. Aber letztendlich lässt er sich überreden von der Frau und sie gehen für eine Woche auf Hochzeitsreise. Damit es billig wird, kauft er 3 Nächte am Strand das Hotel und 4 Nächte in der Stadt, weil dort ist es ja etwas günstiger. Damit es günstig ist, kauft er nicht 3 Mahlzeiten am Tag, er nimmt nur die Halbpension. So. Und jetzt denkt natürlich die junge Dame, er wird mich ja abends dann ausführen. So zieht sie sich schön an und erwartet, dass er sie ins Restaurant einlädt und dann sagt er, oh, wir gehen in den Laden und kaufen uns ein paar Brote und schmieren was und stillen den Hunger. Sehr romantisch, oder? Und so erkennt die, sie sagt, sie hat schon damals versucht, sich ihr Leben zu nehmen in Flitterwochen, weil sie das nicht aushalten konnte, wie der Mann das Geld mehr liebt als sie. So, und das geht dann ja so weiter, ja, weil der Mann will ja das Geld halten. Geld ist wichtig, ist Geld wichtig? Natürlich ist wichtig, aber wer ist wichtiger? Und diese Frau erzählt mir ihr Beispiel. Und wissen Sie, wenn jemand erzählt, können Sie denken. Sie müssen nicht unbedingt bei der Geschichte die ganze Zeit dabei sein. Was denken Sie, was sehe ich? Was sehe ich? 120 €. Ich sehe mich selbst in wem? In dem Mann. Und in meinem Inneren werde ich so erregt. Und ich sage in meinem Inneren vor Gott und sage, Herr, ich kaufe meiner Frau die 120, die 30 Rosen. Egal, was sie kosten. Ich kaufe die 30 Rosen, egal, was sie kosten. Weil ich habe gesehen, was habe ich gesehen? Nein, ich habe gesehen, wie egoistisch ich bin. Nach 30 Jahren Ehe. Aber jetzt habe ich dieses arme Wesen vor mir sitzen. Das ist 24 Jahre alt. Und ist nahe der Verzweiflung. Was mache ich mit ihr? Warum ist sie so nahe der Verzweiflung? Was ist in ihrem Kopf drin, was sie zum Verzweifeln bringt? Sie glaubt, er liebt sie nicht. Was tut sie? Was erwartet sie? Sie erwartet, dass der andere sie lieb hat. Natürlich in der Ehe sollte was sein? Liebe. Aber was füttert denn ihren Bauch und ihren Körper? Seine Liebe oder ihre Liebe? Nur ihre Liebe kann ihren Bauch und ihren Körper füttern. Das müssen wir wissen. So, jetzt ist sie in der Not. Und ich muss ihrem Geist eine Information geben. Stimmt es, dass der Mann sie nicht liebt oder stimmt es nicht? Ich habe ihr gesagt, dass es nicht stimmt, dass ihr Mann sie nicht liebt. Und ich habe es so begründet, ich habe gesagt, schauen Sie, ich habe heute den 30. Hochzeitstag. Und ich bin ein Mann. Und Sie haben 2 Jahre, sind Sie verheiratet. Der Mann liebt Sie, aber er weiß nicht wie. Ja, vielleicht liebt er das Geld ein bisschen mehr, aber er liebt Sie. Er muss Sie aber lernen. Geben Sie ihm doch Zeit. Wäre es nicht gut? Geben Sie ihm die Zeit, dass er die Liebe lernt. Und bis er sie lernt, machen Sie doch was anderes. bis er sie lernt, tun sie lieben. Weil ich habe ihr gesagt, erstens, sie muss wissen, er liebt sie. Das nimmt ein bisschen die Last weg. Aber es löst noch nicht das Problem. Weil sie soll nicht von seiner Liebe leben. Weil dann ist sie verloren. Ja, weil vielleicht bleibt er ein Leben lang, so wie ich, nach 30 Jahren, dass ich Geld mehr liebe wie die Frau. Was macht sie dann? Sie wird irgendwann mal kaputt sein. Aber nicht, weil er sie nicht liebt, sondern weil sie von ihm etwas erwartet, was nicht funktioniert. Und ich habe ihr gesagt, schauen Sie, Sie haben eine Not. Und ich habe ihr erzählt, wie ein Mann ist. Es ist ja gut, dass man den Frauen erklärt, wie ein Mann ist, oder? Ich habe ihr gesagt, schauen Sie, Männer sind so gemacht, ich zumindest, aber ich glaube, ich bin ein normaler Mann, dass Frauen sollten immer fröhlich aussehen. Und sie sollten schön, ihre Gesichtsausdruck sollte ein angenehmer sein. Weil sonst wird der Mann nervös. Er kann sich nicht enthalten bei einem unschönen Gesicht, das so guckt und dahin vegetiert. Und ich habe ihr gesagt, sie war ja Christin, ich habe gesagt, schau, du musst zu Gott gehen und die schönste und liebste Frau für deinen Mann sein, die es gibt. Das heißt, jeden Tag stehst du auf und machst dich hübsch und legst dein schönes Gesicht auf. Und zeigst dich ihm von der besten Seite. Du sprichst ihn nie mehr an wegen einem Problem. Das erledigst du mit ihm. Weil Männer mögen nicht die Probleme der Frau erledigen. Glaubt es mir. Belastet die armen Männer nicht. Sie können es nicht ertragen. Sie sind nicht fähig dazu. Nicht, dass es, aber er ist fähig. Gott ist fähig, es zu tun. Wir haben hier im Himmel einen Sohn Gottes, der mich verstehen kann und der mir die Kraft geben kann, dass ich nicht angewiesen bin, dass mir jemand Liebe gibt, damit ich ihn lieben kann. Sonst bin ich ihm angewiesen, sonst bin ich im Ping-Pong-Spiel. Ich muss Fähigkeit haben zu lieben, und wenn der andere, ganz egal wer ist. Aber wir sollten uns doch gegenseitig helfen, sage ich. Und ich sage, du kannst deinem Mann helfen, indem du lieb zu ihm bist. Indem du ihn jeden Tag aufstehst und sagst, wie kann ich ihm heute das Leben leichter machen? Wäre das nicht eine gute Idee? Aber wir stehen auf und denken, wie soll er mir das Leben leichter machen? Ja? Wir sind also in der umgekehrten Geisteseinstellung. Damit kommen wir nie weiter. Damit werden wir nie Erfolg haben. Nie. Die einzige Lösung ist, dass wir verstehen, ich kann leben und gesund sein, auch wenn der Partner es nicht ist. Wenn er das Geld mehr liebt, soll er es doch lieb haben. Ich liebe ihn trotzdem. Ich möchte sein Leben nicht schwer machen, ich möchte es ihm leicht machen. Weil dadurch, dass ich es ihm leicht mache, mache ich es letztendlich mir selbst leicht. Weil alles, was ich tue für den anderen, ist letztendlich für mich gut. Weil ich tue es nicht, um etwas zu bekommen, sondern weil meine Tat an sich, meinem Körper, das gibt, was er braucht. Und ich traf sie dann nach ein paar Monaten und das Verhältnis war wesentlich besser. Sie lächelte und ich war dankbar, weil ich sage Ihnen, nach 10 Jahren, nachdem ich täglich zum Kreuz gehe und nicht Fehler tue oder Fehler wiederholen möchte, die ich schon getan habe. Ich leide es, wenn mir wieder etwas rausrutscht und etwas ich tue, was ich gar nicht wollte, zu tun. Aber ich bin dankbar, dass ich es erledigen kann am nächsten Morgen. Aber ich möchte es lernen, doch nicht mehr so geizig zu sein. Ich möchte es lernen, liebevoll zu sein, diese Haltung gegenüber meinen Mitmenschen, besonders meiner Frau und denen, die um uns herum sind, anders zu sein. Gerade in dieser Zeit, wo ich diese Erfahrung hatte, hatte unser Sohn dann vor zu heiraten und sie verlobten sich im Juni oder Juli, wann auch, ja. Und im September haben sie geheiratet und ich habe den beiden gesagt, es ist Pflicht. Weil unser Junge ist ein Arbeitstier. Ja? Sie sollten heiraten und dann ab ins Ausland, um dort ihre Arbeit zu beginnen. Und ich habe gesagt, du gehst in die Flitterwochen. Koste es, was es wolle. Du brauchst es vielleicht nicht, aber nein, sie braucht es. Versteht ihr? Ein Mann sollte wissen, was eine Frau braucht. Und eine Frau sollte wissen, was ein Mann braucht. Dann würde man sich doch das Leben leichter machen, oder? Und sie sind gegangen. Zwar nur 10 Tage. Oder 9, ich weiß ja nicht. Aber sie sind gegangen. Und auch als sie noch in der Phase waren der Verlobung, wenn ich immer mit ihm sprach, sage ich, hast du sie ausgeführt? Hast du mit ihr was unternommen? Ihr wisst, wie wir Männer sind. Wir müssen das nicht. Ja. Gibst du dir Mühe um sie? Dass sie weiß, du bist da, du liebst sie, du machst, du bist für sie da, nicht sie für dich. Wir könnten uns so viele Mühe und Arbeit ersparen. Hätten wir nicht diesen dummen Stolz und Egoismus. Und wir brauchen das Kreuz, nicht nur um eine saubere Vergangenheit, sondern dass dieses Ding in uns abgetötet wird. Dass diese Motivation nicht mehr hervorkommt. Sie muss natürlich nicht auf einmal, aber sie muss über die Zeit überwunden werden. Das heißt, sie muss täglich, ich sage, vielleicht mache ich eine neue Zeichnung. Wenn das Gebiet meines Herzens ist, ja, das bin ich, und ich bin gemacht, dass ich aus der Liebe lebe. Aber jetzt hat dieses Gebiet meines Herzens der Stolz und Egoismus belegt. Das heißt, jetzt handle ich immer aus diesem Impuls heraus, was andere tun, ist wichtiger, ich brauche sie. So. Wenn ich zum Kreuz komme, kommt Christus in mein Leben. Natürlich nur an einer Stelle. Die Umänderung des Menschen muss langsam und mit der Erkenntnis des Menschen zusammengehen. So dass ich, hier habe ich angefangen, aber dieses Prinzip muss mein ganzes Herz, wie auch immer, ob es rund ist oder, ja, aber es muss alles bis hier nur noch Liebe steht. Und wenn alle meine Motivation nur noch Liebe ist, bin ich ein völlig freies Wesen. So, wie mich Gott gemacht hat. Ansonsten bleibe ich immer in der eigenen Gefangenschaft drin. Und nur jemand anders konnte es für mich tun. Deshalb braucht der Mensch einen Erlöser. Einer, wo er austauscht sein altes Leben, aber auch einen, der ihm hilft, ihm zur Seite steht, Schritt für Schritt, bis er die Liebe gelernt hat. Wenn wir das verstanden hätten, praktisch im christlichen Leben, die von uns Christen sind, dann wären die Christen viel gesünder als die anderen. Weil sie würden was tun? Sie würden lieben. Sie wären nicht mehr fixiert, ach, du hast mich so angeguckt. Du hast mich verletzt. Du hast mir so weh getan. Hallo, wir tun uns selber weh. Wir tun uns selber weh durch unseren Stolz und Egoismus, weil wir so empfindlich sind und sofort ins Selbstmitleid gehen. Wir brauchen eine Kraft, die ist außerhalb von uns, die wir nehmen müssen und umsetzen. Dann kann ich aus einer Krise einen Gewinn machen. Dann kann ich zwar, auch wenn ich in einer Krise fehlgehandelt habe, aus der Krise heraus erkennen, meine Güte, wie dumm ich bin. Wie schlimm habe ich gehandelt. Wie hat mich mein Herz wieder betrogen. Und ich gehe zu Gott und sage, okay, wie kann ich dieses Ding erledigen? Und dann gehe ich einen Schritt weiter, einen Schritt weiter, einen Schritt weiter, bis ich frei bin. Und ich weiß nicht, wie viel von dem Gebiet meines Herzens noch besetzt ist von Stolz und Egoismus. Aber ich weiß eins, wenn das Gebiet völlig frei ist, dann kann mir niemand mehr schaden. Dann kann keine Krise mehr mich aus dem Gleichgewicht bringen. Dann werde ich nie mehr gewaltvoll handeln. Schauen Sie, wir kennen, auch für die nicht Christen sind, die wissen, es gibt eine Bergpredigt. Ja, das ist so die Predigt, die in der Schrift steht. Und dort ist dieses Grundprinzip der Gewaltfreiheit verankert. Jesus spricht von seinem Reich. Und er sagt, dass die Menschen in seinem Reich sind, die, wenn das Übel kommt, sie dem Übel nicht widerstreben. Das heißt, wenn sie eine Ohrfeige bekommen, was tun sie? Sie handeln auch die andere Backe hin. Wenn jemand ihnen etwas stehlen will, ein Hemd oder einen Mantel, dann geben sie auch das Hemd. Wenn jemand Zwang ausübt auf sie, dann geben sie auch, gehen sie nicht eine Meile, sie gehen zwei. Alle drei Bereiche des Lebens, unser Körper, unser Geist und unsere materiellen Sachen können angegriffen werden. Wie gehen wir damit um? Wir können gehen und kämpfen gegen jemand anderes, der uns was weggenommen hat. Wem wird es schaden? Mir. Ich kann mich aufregen, dass jemand mir eine Ohrfeige gegeben hat. Wenn ich es kann, dass ich sage, hallo, du schlägst nicht mich, sondern ich gehöre mir nicht mehr. Weil mein Leben jemand anders gehört, deshalb sei vorsichtig, ich würde nicht mehr schlagen, aber wenn du willst, du kannst. Weil ich schränke dir deine Freiheit nicht ein. Das heißt nicht, dass wir offensichtlich uns schlagen lassen sollten. Ja? Verstehen Sie, das heißt, ich rate jeder Frau, sich zu trennen von jemandem, der gewalttätig ist, aber nicht, weil sie die Gewalt nicht ertragen kann, sondern den anderen zu helfen. Aber ich sollte innerlich keine Gewalt dagegen aufwenden. Wenn ich Gewalt dagegen innerlich aufwende, muss ich mich kaputt machen. Ich weiß, das widerstrebt unserem Herzen. Widerstrebt es nicht? So, deshalb brauchen wir das Kreuz, dass dieses Widerstreben aufhört. Dass wir fähig sind, zu sagen, ja, es ist ungerecht, dass ich eine Ohrfeige kriege. Aber es gibt jemanden, der Gerechtigkeit üben wird. Ich muss mich darum nicht kümmern. Ich muss es fähig sein. Und Jesus war das perfekte Beispiel eines völlig gewaltfreien Lebens. Er hat sich nie gewehrt, wenn man ihn angegriffen hat. Er hat es immer geschehen lassen. Er hat immer gewartet, bis sein Vater eingegriffen hat, damit er sein Leben schützt. Jedes Mal, wenn er in Gefahr war, umgebracht zu werden. So, es ist nicht leicht, wenn dein Feind dir etwas antut, ihn zu lieben. Es ist nicht menschlich, wenn jemand dich verflucht, ihn zu segnen. Es ist nicht menschlich, wenn jemand dir Böses wünscht, du tust ihm was Gutes. Ist es menschlich? Null menschlich. Aber gerade dort wird begründet, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, tut das, weil dann seid ihr nicht mehr Sklaven. Schauen Sie, in der Bibel stehen Dinge. Der Petrus, der Paulus sagen den Sklaven, sie sollen den Sklavenhaltern untertänig sein. Ist doch ungerecht, ist er nicht? Aber die einzige Lösung, dass diese Sklavenhalter gesund blieben und fähig zu handeln, war, dass sie das System akzeptieren und sich nicht dagegen wehren, sondern warten, bis jemand anders das Problem löst. Das scheint uns nicht wirklich attraktiv zu sein. Aber ich sage Ihnen, es ist unter den Umständen, in denen wir sind, bis die heile Welt da ist, bis alle Menschen liebevoll sind und wir auch eine heile Umwelt haben, müssen wir fähig sein, auch in diesen krisenhaften Situationen, für die wir nichts können, uns nicht selber weh zu tun. Eine Krise ist überwindbar, nicht nur überwindbar, wir können sie zu etwas Gutem wenden. Wenn wir wissen, wie. Ich möchte nie mehr, wenn ich in eine Krise komme, ob mit meiner Frau oder mit den Kindern oder was auch immer es gibt tausend Sachen, auch nur wenn der Kleine in der Praxis, Sie wissen ja, ich habe dort den Jungen meiner Helferin, der kann jetzt laufen und Türen öffnen und er liebt es, in mein Zimmer zu kommen, wo ich untersuche. Ja? Und das habe ich ihm verboten. Und ich habe mir gedacht, wie soll ich ihn lehren, dass er nicht mehr kommt? Und jetzt rennt der, hier ist er an einer Tür und will rein, ich halte die Tür zu, bin aufmerksam, in 2 Sekunden ist er durch und kommt zur anderen Tür reingerannt. Jetzt reg dich nicht auf. Er kommt mitten, wenn du in Untersuchung bist und seine Mutter hinterher. Und wie willst du es tun? Und ich finde mich selber, dass so ein kleines Knirpschen mich plötzlich, ja, und dann, ich weiß ganz genau, wenn ich ihn anschreie, tue ich ihm was Gutes? Nein, weil er kommt ja voller Freude. Ja, er hat ja vergessen, dass er nicht darf. So habe ich gesagt, okay, ich nehme ihn. Und ich trage ihn immer wieder in sein Bettchen und da muss er dort bleiben, dass er lernt, wenn er reinkommt, kommt er ins Gefängnis. So. Vielleicht lernt er dann und sagt, ah. Ja, aber es muss eine liebevolle Art sein. Sagt, ah, du bist reingekommen, jetzt kriegst du deine Portion. Ja, diese Konsequenz muss ich aber voller Liebe tun. Ich muss in meinem Herzen völlig frei sein gegenüber diesem Kindchen, weil wenn ich mich ärgere, habe ich den Schaden und ich bin überwunden von wem? Von einem kleinen Knirps. Das ist nicht gerade ehrenhaft, oder? Eine Krise gegenüber einem Kind zu verlieren. Das ist nicht ehrenhaft. So, wir haben nur diese eine Wahl. Wir können entweder Gefangene bleiben, und dann fallen wir in Krisen, in der Krisen. Oder wir kommen in die Freiheit der Liebe, die uns fähig macht, von der kleinsten Krise bis zur größten zu überwinden. In der Bergpredigt steht am Ende der Bergpredigt eine Krise. Jesus erzählt ein Gleichnis und sagt, wer diese meine Worte hört und tut sie, ist ein kluger Mensch. Der baut sein Haus auf einen Felsen. Der diese meine Rede hört und tut sie nicht. Der ist ein unkluger Knecht, der baut sein Haus auf Sand. Nun, solange keine Krise ist, stehen wie viele Häuser? Beide Häuser stehen wunderbar. Bis die Krise kommt. Und die Krise wird beschrieben als ein Sturm. Und das eine Haus fällt im Sturm. Und das andere bleibt bestehen. Nun, unsere Fähigkeit zu lieben wird immer in Krisen sich am meisten zeigen. Weil dort zeigt sich's, ob ich wirklich abhängig bin von der Situation und von anderen, ob ich gewaltfrei bin oder nicht gewaltfrei. In der Krise will ich stehen. Aber auch wenn ich in manchen Krisen falle, ich möchte sie mehr und mehr bewältigen, dass sie mich nicht kaputt machen. Aber es geht ohne eine Änderung meines Sinnes nicht. Diese Sinnesänderung kann ich mir nicht geben, die muss ich mir am Kreuz schenken lassen. Das mag demütigend sein oder was mag für den Stolz nicht so attraktiv sein. Aber ich finde, es ist besser wie Pillen schlucken. Es ist besser wie krank sein. Es ist ein besserer Weg, wie ich ihn je kenne. Aber es ist für jeden ein freier Weg. Schauen Sie, Gott zwingt niemanden, gesund zu sein. Er zwingt niemanden, ans Kreuz zu kommen. Er zwingt niemanden, das Richtige zu tun. Er lässt der Mutter zu, dass sie ihr Kind in Stücke zerschneidet. Er lässt den Vater zu, dass er das Kind missbraucht. Er lässt uns alle tun, was wir wollen, weil er nicht die Gewalt kennt und auch nicht will, dass irgendjemand denkt von ihm, er ist gewalttätig. Er lässt das alles, weil er uns die Verantwortung für unser Leben gegeben hat. Die Frage ist nur, sind wir vernünftig? Sind wir klug? Oder wollen wir so bleiben, wie wir sind? Ich für mich möchte klug sein. Nicht nur, weil Klugheit und Weisheit attraktiv ist, aber weil Bewältigung von Krisen etwas Schönes ist. Und ich sage Ihnen, ich habe seit meiner Wiederbekehrung vor 10 Jahren ständig Krisen gehabt. Aber die Krisen haben sich für mich alle als gut erwiesen. So weiß ich, dass ich auch die nächsten Krisen, in die ich hineintappe, die werden kommen, mal größere, mal kleinere. Es wird mir zum Gewinn sein, wenn ich weiß, was ich in der Krise tun soll. So, wir sind alle frei, aber ich appelliere an die Vernunft, die wir haben, gegen unsere Neigung zu gehen und sagen, ich probiere es doch, wie Gott schmeckt. Ich probiere es doch, ob es wirklich funktioniert. Ich muss nicht. Aber hätte ich ihn nicht, hätte ich keine Kraft. Ich müsste zergehen unter den Situationen, die es gibt. Aber ich denke, und ich habe diese Erfahrung, wenn Gott süß ist, wenn er das Beste ist, was mir je passieren könnte, würde ich dann fern von ihm bleiben? Aber wissen Sie, wir haben ein falsches Bild von Gott. Wir denken, er ist gewalttätig, wir denken, er muss dominieren. Wir denken, er ist so wie die Christen. Ich hoffe, dass die Christen eines Tages so werden wie er, sodass die anderen Menschen ein Bild sehen von ihm. Ich habe ihn so kennengelernt, er hat zu mir noch nie ein drückendes Wort oder eine... Er war zu mir noch nie unfreundlich. Ich habe ihn so erfahren und erfahre ihn so, dass er zwar klare Vorstellungen hat, was Liebe ist, aber er geht mit mir immer sehr gut um. Und ich sehe mich bevorzugt in seinen Augen. So, Die Frage ist nur, wollen wir ihn anzapfen? Das heißt, wollen wir an ihn ran oder wollen wir nicht? Wollen wir ihn suchen? Weil er kann es nicht für uns tun. Er kann für mich nicht essen. So kann er nicht auch das. Er kann sich für mich nur hingeben, aber er kann nicht für mich entscheiden. Er kann nicht für mich denken. So, ich kann Ihnen sagen aus eigener Erfahrung, Gott ist das Beste, was ich habe im Leben. Ich könnte mir nicht vorstellen, ohne ihn je zu sein. Weil ich ihn mehr und mehr erfahre und weil er attraktiv ist, auch für meinen Geist. Ich finde es gut, wie er ist. Ich finde es gut, dass wir alle lieben müssen, damit wir leben. Ich finde das Konzept phänomenal. Ich finde es gut, dass man nicht leben kann, wenn man egoistisch bleibt. Weil was hat Liebe und Egoismus gemeinsam? Es macht uns alle kaputt. Es macht uns alle fertig. So ist es wichtig, dass ich mich identifiziere mit der Art und Weise, wie Gott ist und wie er denkt. Und das muss ich aber selber herausfinden. Vor 10 Jahren wusste ich etwas über Gott. Aber was ich heute nach 10 Jahren weiß, ist mit dem nicht zu vergleichen. Und es wird besser. Und ich bete täglich, ich möchte ihn besser kennenlernen. Ich möchte von ihm mehr lernen. Weil je besser ich ihn kenne, umso besser kann ich jede Krise bewältigen.